Ich lese uns auch noch einige Worte aus dem Hebräerbrief, aus Hebräer 2, die Verse 16 bis 18, und dann kommt der Text, der hier an der Wand steht. Denn er nimmt sich nicht der Engel an, sondern der Kinder Abrahams nimmt er sich an. Daher musste der Sohn in allem seinen Brüdern gleich werden, auf dass er barmherzig würde und ein treuer, hoher Priester vor Gott zu sühnen, die Sünden des Volkes. Denn da er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Und jetzt aus Hebräer 4. Weil wir denn einen großen, hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Da ist dieses Zeichen, das Zeichen der Liebe, und dieses Zeichen der Liebe, es ragt bis in den Himmel. So haben wir es eben gerade gesungen. Und dann dieser eine Satz, ich kann ihn nicht mehr genau wörtlich weitergeben, nur sinngemäß haben wir auch eben gerade gesungen. Er will den Himmel nicht für sich alleine. Gott will den Himmel nicht für sich alleine. Der Himmel soll gefüllt werden. Der Himmel soll mit denen gefüllt werden, nach denen Gott sich unfassbar sehnt, dass er Gemeinschaft mit ihnen haben kann in Ewigkeit. Da ist dieser Zugang zum Himmel. In meiner Vorbereitung für die Predigt bin ich nicht so weit gekommen, wie ich eigentlich hätte kommen müssen. Heute Morgen, als ich von Rodenbach hier rübergelaufen bin, da habe ich gedacht, Jochen, an eines hast du gar nicht so wirklich gedacht, was in deinem Text vorkommt. Nämlich, in diesem Text, den ich gerade gelesen habe, wird von dem großen hohen Priester gesprochen. Von dem großen hohen Priester. Und der hohe Priester im alten Israel, er ist eine hochehrwürdige Figur. Das Amt des hohen Priesters, das strahlt eine Würde aus, für die damals, für die Menschen war dieses Amt etwas, vor dem sie sich nur in Ehrfurcht nähern konnten. Am Yom Kippur-Tag, am großen Versöhnungstag, ich kann es jetzt nur so weitergeben, wie ich es gerade im Kopf habe, an diesem Yom Kippur-Tag tritt dieser menschliche Priester, dieser hohe Priester, ein einziges Mal im Jahr ins Allerheiligste. Im Tempel in Jerusalem ist der Zugang zum Innersten des Tempels klar abgestuft, ganz klar abgestuft. Der äußere Vorhof, das sind die, die keinen Zugang haben, die Heiden, die Verschnittenen, die Unreinen. Und dann gibt es die nächste Stufe, wo die in den nächsten Hof hinein können, das sind die Menschen, die zum Volk Israel gehören. Dann gibt es den Bereich der Männer. Dann gibt es den Bereich der Priester. Und dann gibt es noch dieses Allerheiligste. Ein Raum, in dem nichts mehr ist. Da ist gar nichts mehr. Da ist nichts mehr. Weil man das, was Gott ausmacht, niemals fassen kann. Es gibt kein Bild, es gibt keine Darstellung, es gibt nichts. Aber in diesem Innersten, in diesem absoluten Heiligtum, wo der Hohepriester einmal im Jahr hinein darf, dort opfert er für die Sünden des Volkes und für sich. Und das ist dann dieser Ort hinter diesem Vorhang einmal im Jahr, um diesen Zugang zu haben zu einem Gott, der dann doch irgendwie ganz, ganz weit weg ist. Und da steckt ja eine wahnsinnige Spannung drin. Der Hohepriester, Fachexperten könnten jetzt seine Kleidung auseinandernehmen. Ich kann euch nur eins sagen, seine Kleidung, das, was er als Priester angezogen hat, hatte eine Ausstrahlung, die von Würde und Reinheit geprägt war. Und der Hohepriester unterlag den höchsten kultischen Vorschriften, die es für einen Menschen in Israel gab, um überhaupt als Zeichen, um irgendwie diese Distanz zu überwinden. Die Distanz zwischen Mensch und Gott. Und nun berichtet uns hier der Hebräerbrief von einem anderen Hohenpriester. Einen anderen Hohenpriester, den die meisten jüdischen Zeitgenossen niemals mit dem Hohenpriester in Verbindung gebracht hätten. Niemals. Da ist dieser Mensch aus Nazareth, der kein tolles Gewand hat, der keine festliche Kleidung hat, der auch keine große Würde ausstrahlt. Nein, er begibt sich zu den Kranken, zu den Schwachen, zu den Sündern. Und am Ende wird er an ein Kreuz genagelt werden und er wird so abstoßend wirken, dass man am liebsten das Gesicht vor ihm verbergen würde. Der Hebräerbrief hat eine Intention. Und das ist eine Intention, eine Absicht, mit der dieser ganze Hebräerbrief geschrieben worden ist. Nämlich der Hebräerbrief ist geschrieben worden an Menschen, die in der Gefahr stehen, ihr Bekenntnis, ihren Glauben aufzugeben. Es sind Menschen, höchstwahrscheinlich Menschen, die aus dem Judentum kommen, die ganz und gar mit dem jüdischen Glauben, mit dem jüdischen Denken, auch mit den jüdischen Gebräuchen, Ritualen, mit dem Tempel, mit all dem vertraut sind, die das kennen, die das in ihren Familien, bevor sie Christen wurden, alles durchlebt, durchdacht und gefeiert haben. Und es sind Menschen, die zum Glauben an Jesus Christus gefunden haben, aber sie sind mitten in dieser Welt, in einer Zwischenzeit. In einer Zwischenzeit, wo dunkle Wolken da sind, wo man keinen freien Blick mehr zum Himmel hat, sondern wo man mitten in den Sorgen und in den Nöten des Alltages und der Bedrängnis drinsteckt. Ja, es sind Menschen, die bedrängt sind. Bedrängt sind. Sie sind bedrängt wegen ihres Glaubens. Ich habe darüber nachgedacht, habe ich gesagt, Jochen, das erlebst du so nicht. Ich bitte mal um ein Glas Wasser. Ich habe den Mund ein bisschen trocken heute. Das ist bei mir im Moment, vielleicht reicht das. Reicht. Das betrifft mich nicht. Das betrifft uns auch nicht, dass hier eine Situation ist, wo Menschen von außen her Nachteile, ja vielleicht sogar Verfolgung fürchten müssen um ihres Glaubens willen an Jesus Christus. Das ist nicht unsere Situation, sondern wir können in großer Freiheit, ohne Bedrängnis von außen, unseren Glauben leben. Aber es gibt ja so viele Situationen, die auch so geartet sind, dass man ins Straucheln kommen kann. Das, was uns heute Morgen die Anja erzählt hat. Nicht sehen zu können, im Dunkeln zu sitzen, das kann schon ganz schön an die Substanz gehen. Da kann man zweifeln, da kann man Fragen haben, weil man mit der Situation gar nicht richtig umgehen kann. Das sind vielleicht Menschen, die schon so lange beten um Heilung, um Genesung und es sich nichts ändert. Und dann angefochten zu sein, auf einmal ist der Himmel verdeckt, da sind nur noch die dunklen Wolken da. Und wisst ihr, genau in solchen Situationen ist der Glaube an diesen guten, liebenden Gott ja eine immense Herausforderung. Wenn es mir gut geht, ist es leicht davon zu sprechen, dass Gott Liebe ist und dass er sich mir zugewandt hat. Aber wenn ich in einer Drucksituation mich befinde, wie soll ich das denn in meinem Verstand zusammendenken mit diesem liebenden Gott, wo ich doch in einer Situation mich befinde, die damit schwer erklärbar ist und die irgendwo nicht zusammenpasst? Das Lied in dieser Zwischenzeit versucht genau diese Spannung aufzunehmen. Genau diese Spannung. Und für die damaligen Judenchristen gab es einen Ausweg. Es gab einen einfachen Ausweg. Einfach wieder in den jüdischen Glauben hinein zurückkehren. Das Bekenntnis zu Jesus Christus einfach fallen lassen. Wieder in das alte, gewohnte zurückgehen. Warum? Nun, der jüdische Glaube, die jüdische Religion hatte im Römischen Reich eine Sonderstellung. Sie war eine anerkannte Glaubensgemeinschaft, so könnte man das sagen. Und die meisten Phasen, auch in dieser Zeit, wo dieser Brief geschrieben ist, waren die Juden im Römischen Reich anerkannt und die Christen nicht. Und dann wieder sozusagen in die alten sozialen Bindungen, in die Familienstrukturen, da hinein wieder zu kommen und da vielleicht doch ein Stück weit Erleichterung, Sicherheit, Geborgenheit wieder zu erleben, das war die Versuchung. Manchmal ist es ja so, wenn der Glaube eine Herausforderung darstellt, das Bekenntnis zu Jesus Christus eine Herausforderung darstellt, dann sucht man innerlich und vielleicht auch äußerlich nach Auswegen, damit man Erleichterung erfährt. Damit man irgendwie doch weiterleben kann. Und da kann manchmal der Glaube eine Last sein, eine Beschwernis. Und der Hebräerbrief ist von vorne bis hinten mit dieser Intention geschrieben, Menschen zum Festhalten, zum Dranbleiben, zum Weitergehen zu ermutigen. Das ist die Intention dieses Briefes. Und da, genau in diese Situation hinein, wird vor allem im Hebräerbrief, und das sind jetzt diese beiden Stellen, die wir heute Morgen gelesen haben, da wird uns Jesus als der große Hohepriester vorgestellt, der Mega-Hohepriester, weil Hohepriester bedeutet eigentlich schon großer Priester und jetzt der große, große Priester, also der Mega-Priester. Und dieser Hohepriester Jesus, er hat die Himmel durchschritten. Er hat die ganzen Himmel durchschritten. Der Hohepriester in Israel konnte einmal im Jahr in dieses Innerste, in den Tempel hineingehen, in diesen leeren Raum. Allein. Jesus, den Sohn Gottes, er hat die Himmel durchschritten. Die Himmel durchschritten. Er hat Zugang zum Thron des lebendigen Gottes. Mutig komme ich vor den Thron. Da ist also dieser hohe Priester, dieser Megapriester, der die Himmel durchschritten hat, der den Weg frei macht zum Thron Gottes. Und ihr Lieben, der Himmel und der Thron Gottes, das sind, wir können mit diesen Bildern, die sind so weit weg von uns. Aber in diesem einen Lied, was wir singen, mutig komme ich vor den Thron, klingt es an. Wie bekommen wir denn vor einen Thron? Was strahlt ein Thron denn aus? Wenn ich mich in die Nähe eines Thrones begebe. Und wer sitzt denn normalerweise auf einem Thron? Wer sitzt denn darauf? Was geht denn von diesem Thron aus? Unwillkürlich müsste zunächst mal eine Distanz da sein. Also so locker und so leicht, wie wir vielleicht hier in die Gemeinde kommen. Oder so, wie ich mal einen Kumpel besuche und ein Bierchen mit dem trinke. So locker werde ich mich nicht in einen Thronsaal hineinbegeben. Sondern der Thron wird eine Ausstrahlung haben, wo ich erstmal automatisch ein Stück weit zurückweiche. Das haben normalerweise diese Räume, die extra gestaltet wurden von den Mächtigen der Welt, um ihre Würde und ihre Macht zu demonstrieren, und damit auch diesen gewaltigen Unterschied zwischen dem normalen Volk und dem Herrschenden, dem Thronenden, zum Ausdruck zu bringen. Deswegen sind ja Thronsäle gebaut worden. Aber hier ist der Hohepriester Jesus, der die Himmel durchschritten hat, der den Zugang zu Gott, dem Vater, hat, der uns selbst vor dem Thron Gottes vertritt, der uns vertritt mit seinem eigenen Opfer, mit seiner eigenen Lebenshingabe, die er für sich niemals nötig hatte. Aber stellvertretend hat er dieses Opfer gebracht, das Zeichen des Kreuzes, das bis in den Himmel ragt und das uns den Weg frei macht, weil Gott uns bei sich haben will. Einmal öffnet sich die Tür und ich stehe nicht mehr im Dunkel, stehe im Saal, der ohne Zahl tausend Lichter strahlend funkeln. In diesem Lichtglanz der Herrlichkeit Gottes, dort gehören wir hin. Das ist unser Ort, wo Gott uns haben will. Aber wenn wir hier in diesem Leben sind, in dieser Zwischenzeit, mit all den Nöten, mit all den Anfechtungen, mit all den schweren Gedanken, und wenn wir in die Nachrichten hineinschauen, also was gestern wieder Grässliches in Moskau passiert ist, das erschüttert uns. Und jetzt ist es wichtig, wer uns den Weg zu dem Thron Gottes freigemacht hat. Wer ist das? Was für ein hoher Priester ist denn das? Und hier heißt es eine Aussage, die mich total zutiefst immer anrührt. Daher musste der Sohn in allem seinen Brüdern gleich werden, auf dass er barmherzig würde. Noch einmal. Daher musste der Sohn in allem seinen Brüdern gleich werden, auf dass er barmherzig würde. Oder in Vers 15, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Wisst ihr, wir dürfen in unseren Anfechtungen, in unseren Zweifeln, wir dürfen dann in den dunklen Stunden, wenn der Himmel zu ist und wir auf uns selbst und auf unsere menschlichen Gefühle, auf unsere Schwachheit geworfen sind, dann dürfen wir einen Stärkeren um Hilfe bitten. Einen Stärkeren um Hilfe bitten. Aber der eine Stärke hat, die uns nicht klein macht. Der eine Stärke hat, die nicht von oben herabkommt, ach du armer kleiner Wicht, brauchst du ein bisschen Hilfe, ich muss dich aufhelfen. Wisst ihr, es gibt die Halbgötter in Weiß. Wenn der Patient im Bett liegt und dann so eine ganze Schar von Halbgöttern kommt, die mit ihrer Dominanz und mit ihrer fachlichen Kompetenz an dein Bett herantreten, auf einmal wirst du als Patient, schrumpfst du zusammen, du wirst so unfassbar klein. Habt ihr auch schon solche Ärzte manchmal erlebt? Es gibt auch andere. Gott sei Dank. So eine Hilfe, eine Stärke, die dominiert, die von oben herabkommt, damit der, der Hilfe braucht, sich noch schwächer fühlt, noch kleiner fühlt, als er im Grunde schon ist. Nein. Wie kommt der Hohepriester Jesu? Er ist uns in allem gleich geworden. In allem gleich geworden. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, so wie wir. Wisst ihr, das ist die Größe, die Stärke Gottes. Die Stärke Gottes in Jesus Christus ist, dass er schwach sein kann. Dass er Schwäche fühlt. Dass er angefochten ist. Dass er im Garten Gethsemane nicht als Triumphator auftritt, sondern als der wahre Mensch, der sich ängstigt. Als der Mensch, der angefochten ist, der Angst hat und der weiß, was es bedeutet, schwach zu sein. Und deswegen dürfen wir an einen Gott glauben, dem ich mit meiner Schwäche, mit meinen Zweifeln, mit meiner Angst und mit meinem Versagen, ich darf vor ihn kommen. Ich muss mich nicht verstecken. Ja, ich darf auch mal ganz jämmerlich sein. Ich darf vielleicht sogar sagen, ich weiß gar nicht mehr, wie ich überhaupt noch glauben kann. Wie ich überhaupt in dieser Situation noch irgendeinen positiven Gedanken hervorbringen kann. Und dann weiß ich, da ist ein Gott in Jesus Christus, der nicht mit platten Sprüchen daherkommt, ach, das wird schon wieder. Sondern der mitfühlt. Ihr Lieben, das ist für mich immer der Grund zum Gebet, dass ich sage, Herr, du weißt, wie es Menschen jetzt in Moskau, im Gazastreifen, in Israel und wo auch immer es ist in dieser Welt, Menschen, die Dinge durchmachen, die ich mir überhaupt nicht vorstellen kann. Dann sage ich, Herr, ich weiß, dass du es kannst, du fühlst mit. Und du weißt, wie diese Menschen jetzt innerlich drauf sind. Und wir dürfen auch diese Menschen dann vor Jesus bringen. Aber was empfiehlt uns hier der Schreiber des Hebräerbriefes? Er empfiehlt uns, mit all dem, was unser Herz ausmacht, vor diesen Thron zu kommen, vor Jesus zu kommen. Darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Lasst uns freimütig zu dem Thron der Gnade treten. Freimütig, das bedeutet, ich verstecke mich nicht. Ich verstecke auch nicht meine Gefühle, meine Empfindungen, meine Gedanken, meine Zweifel. Nein, ich verstecke sie nicht. In den Psalmen heißt es, schüttet euer Herz vor ihm aus. Und wenn wir ehrlich so vor diesen Thron kommen, das macht was mit uns. Das verändert uns. Und wenn du vielleicht noch nicht einmal so viel Glauben aufbringen kannst, dass es für dich auch funktioniert, dann ist es gut, wenn Geschwister da sind, die stellvertretend für dich mit dir gemeinsam vor diesen Thron gehen, freimütig, damit wir Hilfe erfahren. Hilfe erfahren, dass wir dranbleiben. Dranbleiben und gehalten werden, weil Gott uns bei sich haben will, weil er nicht in der Ewigkeit ohne uns sein will, weil er sich danach sehnt, im Himmel mit uns Gemeinschaft zu haben. Und das wünsche ich uns, dass wir heute Morgen mitnehmen. Ich darf so, wie ich bin, vor Jesus kommen und ich weiß, ich darf wissen, dieser Gott fühlt mit. Dieser Gott empfindet mit. Und dieser Gott weiß, wie es mir geht. Damit ändern sich nicht die Umstände. Das wäre ein Versprechen, das wäre ein falsches Versprechen, wenn wir immer sagen würden, alles ändert sich sofort und alles kommt zum Guten raus. Aber Gott ändert uns. Er hilft uns einfach mit seiner Nähe und mit seiner Gegenwart. Amen. Wir wollen aufstehen und beten. Unser Gott und Vater, aus deinem Wort hören wir heute Morgen, dass wir so zu dir kommen dürfen, wie wir sind. Und Herr Jesus, ich denke heute Morgen ganz besonders an die Geschwister in unseren Reihen, die aus irgendwelchen Gründen angefochten sind. Herr, ich denke an die Geschwister, die vielleicht den Glauben, das Bekenntnis zu dir als eine Last empfinden. Aus welchen Gründen auch immer, du kennst es, du weißt darum. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass du dir zu jedem von uns in unser Herz einen Zugang freiräumst, dass wir vor dich treten, in aller Freimut. Herr, weil wir wissen, wer du bist und wie du bist. Herr, dass wir glauben dürfen, dass du mit uns leiden, mit uns empfinden, mit uns fühlen kannst. Was ist das für ein Geschenk, dass wir das glauben dürfen? Herr, werde du uns darin groß, vor allem für die, die es ganz besonders nötig haben. Amen.